Liebe Gemeinde, in der Predigt heute soll es ums Thema Kündigung gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Wisst ihr, wie das geht? Job kündigen? Ich habe das Anfang des Jahres mal gemacht. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das so richtig gemacht habe, so wie man das eigentlich machen muss und wie das so wirklich auch funktioniert. Denn es ist irgendwie ganz anders gelaufen, als ich gedacht habe, wie das funktionieren muss. Ich habe immer gedacht, wenn man kündigt, dann ist man vor allem so richtig unzufrieden mit seinem Chef. Und ich glaube, ich liege da auch nicht völlig falsch. Ich habe mir mal Studien angeschaut, warum Menschen in Deutschland kündigen. Und ganz oben in diesen Studien steht im Grunde genommen, stehen Gründe, die alle mit dem Chef zu tun haben. Da steht, Menschen kündigen, weil sie keinen angemessenen Lohn bekommen. Oder weil sie zu viel Druck auf der Arbeit empfinden. Oder weil schlechte Feedbackkultur in der Firma herrscht. Oder weil der Arbeitgeber einen schlechten Ruf hat. Und ich habe gedacht, wenn man kündigt, dann hat es offensichtlich alles mit dem Chef zu tun. Und ist man so richtig unzufrieden mit dem Chef. Und deswegen muss ich in der Kündigung diese Unzufriedenheit auch mal so richtig entladen. Und man stürmt ins Büro vom Chef oder besser noch in ein Meeting und sagt dem Chef mal so vor versammelter Mannschaft, was man alles Mist findet, womit man unzufrieden hat und womit man unzufrieden ist und warum man das Ganze jetzt ein für alle Mal beendet. Bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen, was mitunter vielleicht auch daran liegt, dass ich vom Persönlichkeitstyp niemand bin, der jetzt in Büros stürmt oder in irgendwelchen Meetings. Und mit Sicherheit auch daran, dass ich einfach einen richtig guten Chef hatte und gar nicht unzufrieden mit dem war. Das tut jetzt nicht weiter groß was zur Sache. Das einzige Problem für diese Predigt ist, dass ich nicht weiß, ob ich wirklich Ahnung vom Kündigen habe und euch dazu was erzählen kann. Und deswegen habe ich gedacht, was macht man, wenn man von etwas wenig Ahnung hat? Man sucht sich Anschauungsmaterial. Und ich habe ein Video gefunden von jemandem, der so richtig unzufrieden mit seinem Chef ist, der es kaum erwarten kann, dass die Kündigung ausgesprochen wird. Und der die Sache dementsprechend dann auch ein für alle Mal beendet. Und vielleicht schaut ihr es euch mal an. Ich hoffe, der Sound funktioniert. Das also ist das Lehrvideo zum Thema Jobkündigen. Ein kritischer und aufmerksamer Beobachter des Videos wird jetzt sagen, Andi, ich weiß nicht, ob du dich vernünftig vorbereitet hast auf das Thema, denn es geht nicht wirklich um Kündigung da, das ist eine Taufe und das hätte dir als Theologe auch auffallen dürfen. Das ist ein nachvollziehbarer und durchaus berechtigter Einwand und da will ich später auch gerne drauf eingehen, denn zunächst würde ich ganz kurz was zu den theologischen Beobachtern sagen, die mit Sicherheit eine ganze Menge Fragen und auch Einwände an dieses Video haben und sich fragen vielleicht, hey, ist das jetzt eigentlich eine Kindertaufe da oder eine Erwachsenentaufe und was von beiden ist eigentlich das Richtige, denn der Junge ist ja irgendwie 6 Jahre alt, der ist kein Säugling mehr, der ist kein richtiger Erwachsener, also was machen wir damit, was ist das überhaupt eine richtige Taufe, ich meine, der tunkt sich ja irgendwie selber unter und so, und welches Taufverständnis hat eigentlich der Prediger? Der da sagt, ja, ich taufe dich auf den Glauben und so weiter. Das sind alles sehr gute, sehr richtige, sehr wichtige Fragen, auf die ich heute nicht so richtig eingehen will. Denn heute ist das Thema den Job kündigen. Und deswegen ist die Frage für diese Predigt, was hat eigentlich Taufe mit Kündigung zu tun? Wem wird da gekündigt und was bedeutet das? Und ich schlage vor, dass wir gemeinsam dafür mal, um diese Frage zu behandeln, in den Römerbrief schauen. Denn einerseits steht da der Predigttext für heute drin, auf den ich später noch zu sprechen komme. Und darüber hinaus spricht Paulus im Römerbrief einfach von einem Chef, dem unbedingt gekündigt werden sollte. Ich habe mir die Mühe gemacht und den Römerbrief für euch teilweise nochmal genau angeschaut und Übersetzungen angefertigt. Und das wird uns hoffentlich helfen, diese Fragen zu beantworten. Gleich zu Beginn des Römerbriefs spricht Paulus von diesem Chef, dem unbedingt gekündigt werden sollte. Und da sagt er in Römer 3, Vers 23, bei den Menschen ist es kein Unterschied, gibt es keinen Unterschied. Sie sind allesamt Angestellte von demselben Chef. Paulus sagt also, im Grunde genommen sind alle Menschen Angestellte und Mitarbeiter von einem einzigen Chef. Das klingt jetzt nicht sofort plausibel und man wird sich fragen, was meint er damit immerhin? Also wir arbeiten ja nicht alle für denselben Chef und auch nicht alle im selben Unternehmen und einige von uns studieren, andere sind auf Arbeitssuche und selbst die, die einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, haben natürlich nicht denselben Chef. Wie kommt Paulus also darauf? Naja, Paulus beobachtet die Menschen und er stellt fest, alle Menschen halten sich im Grunde genommen an die Dienstanweisungen von einem einzigen Chef. Und wenn diese Dienstanweisungen von allen befolgt werden, dann muss das ja im Umkehrschluss eigentlich auch heißen, dass der, der sie erlässt, auch der Chef von allen ist. Und Paulus hält das für ein großes Problem. Denn dieser Chef, der alle Menschen nach seiner Pfeife tanzen lässt, der ist ein mieser Chef. Ein Chef, der lügt und falsche Versprechungen macht, damit die Mitarbeiter tun, was er will. Und es ist ein Chef, der richtig üblen Lohn zahlt. Wie muss man sich diesen Chef und sein Unternehmen jetzt vorstellen? Naja, wie jedes große Unternehmen und wie der Chef, der ein Ziel hat, hat auch diese Firma und dieser Chef eine klare Vision und ein Ziel. Und das wird in allen Abteilungen mit allen Mitarbeitern verfolgt. Und im Unternehmen dieses Chefs lautet das Ziel, Beziehungen manipulieren. Beziehungen torpedieren und Beziehungen im Endeffekt zerstören. Da kann man sich sagen, hey, das ist eigentlich eine total beknackte Vision, bescheuertes Ziel. Wenn du dieses Produkt in irgendeiner Form bewirbst mit dieser Vision, das wird keiner kaufen. Wie kriegt dieser Chef überhaupt nur einen einzigen Mitarbeiter, geschweige denn alle Menschen dazu, für ihn zu arbeiten? Wie gesagt, er lügt und macht falsche Versprechungen. Na, und diese Lügen und falschen Versprechen, die variieren in diesem Unternehmen so ein bisschen von Abteilung zu Abteilung. Aber im Grunde genommen funktionieren die alle nach derselben Strategie. Und zwar bringt dieser Chef seine Mitarbeiter dazu, die nicht ganz so wichtigen Dinge zu vertauschen mit dem Wichtigsten. Paulus hat das erkannt und er schreibt das in Römer 1, Vers 25. Da schreibt er, die Mitarbeiter von diesem Chef haben das Wichtigste mit dem nicht ganz so Wichtigen verwechselt. Und deswegen haben sie dem nicht ganz so Wichtigen gedient, statt dem Wichtigsten. Was sind jetzt die nicht ganz so wichtigen Dinge, die Paulus hier meint? Das kann im Grunde genommen alles sein, fast alles jedenfalls. Ganz unterschiedliche Sachen, Dinge wie Erfolg oder Sicherheit, Glück, der Partner, Beliebtheit, Familie, Gesundheit und ganz viele Dinge, die eben total wichtig, aber nicht ganz so wichtig wie das Wichtigste sind. Und da stellt sich die Frage, warum will der Chef, dass diese nicht ganz so wichtigen Dinge für wichtiger genommen werden, als sie eigentlich sind? Ganz einfach, weil das der Vision und dem Ziel seines Unternehmens dient. Wenn nicht ganz so wichtige Dinge vertauscht werden mit dem Wichtigsten, dann gehen Beziehungen kaputt und das ist das Ziel von diesem Chef. In einigen Abteilungen von seiner Firma funktioniert das ganz offensichtlich. Da ist völlig klar, wie er da zum Ziel gelangt. In anderen ist das ein bisschen subtiler, etwas versteckter, aber es funktioniert immer. In der Abteilung Erfolg zum Beispiel, da ist es relativ schnell deutlich. Da lautet die Dienstanweisung für diese Abteilung und die Lüge, die der Chef seinen Mitarbeitern dort erzählt, die lautet dort, Erfolg ist das Wichtigste im Leben. Wenn du Erfolg hast, dann hast du alles, was du brauchst. Ordne alles deinem persönlichen Erfolg unter und denk zuerst an dich. Denn dass du Erfolg hast, das ist das Wichtigste im Leben. Habt ihr mal versucht, mit einem Menschen, der diese Dienstanweisung befolgt, eine Beziehung zu führen? Das ist echt schwer, beziehungsweise fast unmöglich, denn der Hunger nach Erfolg, der frisst nach und nach alles auf und macht selbst langjährige Bekanntschaften und gute Freundschaften und manchmal auch vor Ehen keinen Halt. Und auf diese Weise zerstört der Chef mit seiner Dienstanweisung Beziehungen. In der Abteilung Sicherheit, da funktioniert das Ganze, wie gesagt, ein bisschen subtiler. Aber auch da funktioniert es. Da lautet die Dienstanweisung, Sicherheit ist das Wichtigste im Leben. Wenn du Sicherheit hast, dann hast du alles, was du brauchst. Deswegen sorge dich, sei bloß vorsichtig und geh kein Risiko ein. Denn die Welt ist böse und gefährlich. Denke immer daran, Sicherheit ist das Allerwichtigste im Leben. Hier ist es nicht ganz so offensichtlich, wie das Ziel vom Chef erreicht wird, aber auch wenn ich diese Dienstanweisung befolge, dann zerstört das nach und nach meine Beziehungen, denn Beziehungen sind immer ein Sicherheitsrisiko. Um Beziehungen zu führen, muss ich mich öffnen, muss ich mein Gegenüber an mich heranlassen, und zwar näher, als es der Sicherheitsabstand mitunter eigentlich erlauben würde. Ich muss Vertrauen wagen, und das bedeutet, dass ich ein Risiko in Kauf nehmen muss, enttäuscht zu werden, verletzt zu werden, im schlimmsten Fall sogar ausgenutzt zu werden. Und wenn mir Sicherheit das Allerwichtigste im Leben ist, dann bin ich nicht bereit, dieses Risiko einzugehen, und dann lasse ich Beziehungen gar nicht erst zu. Oder sie werden nach und nach von meiner Angst, von meinem Misstrauen, von meiner Sorge und von meinem Bedürfnis nach Sicherheit zerstört. Und dann erreicht der Chef auch mit dieser Dienstanweisung sein Ziel. Wie gesagt, das klappt in der Regel in allen Abteilungen, selbst in den Abteilungen Familie und Partnerschaft. Denn wenn der Partner oder die Familie mir das Allerwichtigste im Leben ist und wird, dann führt das dazu, dass ich von diesen Beziehungen etwas erwarte, was sie nicht leisten können. Und dann baue ich einen Druck auf, der am Ende diese Beziehungen stört und tatsächlich zerstört am Ende. Das passiert immer, wenn die nicht ganz so wichtigen Dinge vertauscht werden mit dem Wichtigsten. Dann gehen Beziehungen kaputt, und genau das ist das Ziel und ist auch der Lohn, den dieser Chef zahlt. In seinem Unternehmen, da wird man gleich am Gewinn der Firma beteiligt. Das, was man erarbeitet, darf man behalten. Zerstörte Beziehungen, denn genau das ist der Lohn. Und das findet Paulus so dramatisch. Er bringt das in Römer 6, Vers 23 auf den Punkt. Da schreibt er, der Lohn, den dieser Chef zahlt, ist der Tod. Jetzt kann man natürlich sagen, Tod und zerstörte Beziehungen, das sind irgendwie doch nicht ganz dieselben Dinge. Und auf den ersten Blick scheint das auch nicht dasselbe zu sein. Aber auf den zweiten Blick ist es schon dasselbe. Denn die Bibel lehrt uns, der Mensch ist ein Beziehungswesen. Das bedeutet, Beziehungen sind die Lebensgrundlage vom Menschen. Also Beziehungen zu sich selbst, Beziehungen zu anderen Menschen und vor allem Beziehungen zu Gott. Und wenn das zerstört wird, dann bricht die Lebensgrundlage weg. Und dann führt das über kurz oder lang zum Tod. Und spätestens jetzt wird klar, warum Paulus diesen Chef so problematisch findet. Denn dieser Chef gaukelt seinen Angestellten etwas vor, und zwar das Leben zu bringen. Und er erlässt Dienstanweisungen, die angeblich sagen, was das Wichtigste im Leben ist. Und in Wirklichkeit zerstören sie das Leben. Der Chef ist also ein Lügner. Ein Betrüger und einer, der richtig üblen Lohn zahlt und dem unbedingt gekündigt werden sollte. Die Frage ist nur, wie geht das? Und ein erster Schritt für eine Kündigung ist immer zu wissen, mit welchem Chef man es überhaupt zu tun hat. Und da nimmt Paulus im Grunde genommen kein Blatt vor den Mund, und er sagt das relativ deutlich, wer dieser Chef von allen Menschen ist und wem gekündigt werden muss. Er sagt, dieser Chef von allen Menschen, der Beziehungen zerstört und Tod bringt, ist die Sünde. Es geht also darum, dass der Sünde gekündigt wird. Und das ist kein ganz einfaches Unterfangen. Denn das Problem mit dem Kündigen bei der Sünde ist, dass die Sünde nicht nur unser Chef ist, sondern ein Teil von uns. Einfach weil wir Menschen sind. So wie wir geschaffen sind, so wie wir sind in unserer Existenz, sind wir Mitarbeiter im Unternehmen der Sünde, ganz einfach, weil wir Menschen sind. Dieser Chef gehört zu uns, und wir haben im Grunde genommen einen lebenslangen, unkündbaren Arbeitsvertrag unterschrieben. Es ist also eine richtig komplizierte Sache, diese Kündigung bei der Sünde. Selbst für Paulus, das schreibt er in Römer 7, Vers 24, da sagt er, ich elender Mensch, wie werde ich diesen Chef nur los? Und es scheint fast unmöglich, denn ein unkündbarer, lebenslanger Arbeitsvertrag, wie kommt man da raus? Es gibt im Grunde genommen nur eine Möglichkeit. Wenn ein Arbeitsvertrag unkündbar ist und lebenslang, dann kann man eigentlich nur sterben. Das ist übrigens auch im deutschen Recht festgehalten. Im BGB Artikel 613 steht, dass selbst der unkündbarste und lebenslängste Arbeitsvertrag mit dem Tod des Angestellten endet. Steht nicht ganz genau so da, aber ungefähr. Also genau, ich bin jetzt kein Jurist. Also im Grunde genommen kann man nur sterben, um von der Sünde loszukommen. Und genau das passiert in der Taufe. Paulus macht es im Predigttext deutlich, zu dem ich jetzt endlich komme und wo ich mich dann doch wieder mehr auf die Übersetzung von der Basisbibel verlasse. Da schreibt er, ihr wisst doch, bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Christus Jesus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden und genauso sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Das ist unser Glaube. Wir wissen doch, dass Christus nicht mehr sterben wird, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn dadurch, dass er gestorben ist, ist er für die Sünde ein für alle Mal tot. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Genau das sollt auch ihr von euch denken. Für die Sünde seid ihr tot. Aber ihr lebt für Christus, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Ich gebe zu, das ist ein ziemlich langer Text und nicht ganz unkompliziert. Und ich habe gedacht, ich fasse den einfach mal kurz zusammen. Im Grunde genommen steht da, wer getauft ist, wer getauft wird, der ist für die Sünde gestorben. Und wer tot ist, für den ist der lebenslange, unkündbare Arbeitsvertrag mit der Sünde aufgelöst. Und deswegen ist Taufe eine Kündigung. Jetzt kann man sich fragen, aber wie funktioniert das? Wir haben doch das Video ganz am Anfang gesehen und der Junge, der schien relativ lebendig nach seiner Taufe noch. Wie funktioniert das? Es funktioniert folgendermaßen, beziehungsweise es funktioniert, weil die Sünde eben so ein mieser Chef ist. Und wodurch zeichnen sich miese Chefs aus? Naja, dadurch, dass ihnen ihre Mitarbeiter völlig egal sind. Wer genau für sie arbeitet und von ihr bezahlt wird, das ist der Sünde im Grunde genommen völlig egal. Hauptsache, der Job wird erledigt. Beziehungen müssen zerstört werden und der Tod gebracht werden. Wessen Beziehung genau zerstört wird und wer genau stirbt, das ist eigentlich egal. Hauptsache, einer macht's. Und einer hat's gemacht. Einer hat den Lohn der Sünde empfangen und ist gestorben, obwohl er überhaupt nicht auf der Gehaltsliste der Sünde stand. Hat sich der Sünde als Mitarbeiter angeboten, damit andere aus ihrem Vertrag entlassen werden können. Denn als Jesus Christus am Kreuz hängt und stirbt, zeigt sich zunächst, welchen Lohn die Sünde zahlt. Wie Paulus das geschrieben hat. Pure Verlassenheit. Das Ende aller Beziehungen und am Ende tatsächlich den Tod. Aber das Ding ist, dort am Kreuz hängt nicht bloß ein weiterer Mitarbeiter der Sünde, der seinen Lohn empfängt. Da hängt Gottes Sohn. Da hängt die Liebe, da hängt die Wahrheit, hängt das Leben selbst. Und stirbt als Mitarbeiter der Sünde, als Angestellter eines Unternehmens, das Beziehungen zerstört, das lügt und das Tod bringt. Das passt nicht zusammen. Hass und Liebe, Lüge und Wahrheit, Tod und Leben passen nicht zusammen. Und was passiert, wenn eine Firma einen Mitarbeiter einstellt, der die Vision und das Ziel der Firma nicht teilt? Was passiert, wenn Liebe, Wahrheit und Leben auf einmal für Hass, Lüge und Tod arbeiten sollen? Da muss einer von beiden den Kürzeren ziehen. Entweder der Chef oder der Mitarbeiter. Und Paulus schreibt das in Vers 4 von unserem Predigttext. Da schreibt er, Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Das heißt, er hat nicht den Kürzeren gezogen. Ganz im Gegenteil, die Sünde konnte aus der Liebe, aus der Wahrheit, aus dem Leben selbst nicht Hass, Lüge und Tod machen. An diesem Mitarbeiter ist die Sünde gescheitert und ist ihr Unternehmen bankrott gegangen. Was passiert, wenn ein Unternehmen bankrott geht? dann kann das der Chef vielleicht eine kurze Zeit verbergen. Dann gelangt das vielleicht nicht sofort an die Medien, aber nach und nach wird er sich Kündigungen nicht mehr entziehen können, wird er sich nicht mehr verweigern können, ganz einfach, weil der Chef nicht mehr in der Lage ist, den Lohn zu zahlen, den er versprochen hat. Und deswegen gibt Jesus uns in der Taufe den Auflösungsvertrag von unserem alten Chef in die Hand und sagt, hier, habe ich für dich ausgehandelt. Ich habe für dich gekündigt. Du stehst nicht mehr auf der Gehaltsliste der Sünde, weil ich mich habe draufschreiben lassen. Das hat Taufe mit Kündigung zu tun. Aber Taufe ist noch ein bisschen mehr. Und davon schreibt Paulus auch im Predigttext. Da wird nicht nur der Auflösungsvertrag mit der Sünde überreicht, sondern da wird gleich ein neuer Arbeitsvertrag unterschrieben. Das erklärt Paulus in Vers 11, da sagt er, für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Wer also getauft wird, der kriegt einen neuen Chef und arbeitet für ein neues Unternehmen. Und in diesem neuen Unternehmen wird nicht mehr das nicht ganz so Wichtige mit dem Wichtigsten vertauscht, sondern hier steht das Wichtigste im Zentrum und an allererster Stelle. Der Chef in diesem Unternehmen hat sich voll und ganz dem Allerwichtigsten im Leben verschrieben. Und was ist für diesen Chef das Allerwichtigste? Die Beziehung mit seinen Mitarbeitern. Das ist für Gott das Allerwichtigste. Die Beziehung zu uns, das steht an allererster Stelle. Und ihr könnt euch ja mal überlegen, wie so die Arbeitsatmosphäre und das Klima in einem Unternehmen sein muss, wo dem Chef das Allerwichtigste die Beziehung zu seinen Mitarbeitern ist. Wo das seine Strategie ist, um sein Ziel zu erreichen. Und sein Ziel lautet, wahres Leben bringen und echte Beziehungen schaffen. Das Problem ist mit dieser Strategie, dass man Beziehungen nicht per Dienstanweisung anordnen kann. Man kann nur dazu einladen. Und genau das tut Gott. Er lädt uns zu einer Beziehung mit sich ein. Und was passiert, wenn wir in eine Beziehung eingehen und diese Einladung annehmen und in Beziehung stehen zur Liebe selbst, zur Wahrheit selbst, zum Leben? Dann bleiben uns die wichtigen Dinge nach wie vor wichtig. Aber sie sind uns nicht mehr ganz so wichtig wie das Wichtigste. Zum Beispiel, wenn wir beim alten Chef in der Abteilung Erfolg gearbeitet haben, dann darf uns Erfolg nach wie vor wichtig sein und wichtig bleiben. Auch nach der Taufe. Aber es kann uns nicht mehr das Allerwichtigste sein im Leben. Denn wenn wir mit dem Leben selbst in Beziehung stehen, dann wissen wir, vom Erfolg hängt unser Leben eigentlich nicht ab. Und so werden wir frei für echte Beziehungen und für echtes Leben. Oder Sicherheit. Das bleibt immer ein Grundbedürfnis von Menschen. Das ist auch gut so. Und das soll uns wichtig bleiben und wichtig sein. Aber es kann nicht mehr an allererster Stelle in unserem Leben stehen. Wer mit der Liebe selbst in Beziehung steht, der weiß, dass Liebe Vertrauen braucht. Und Vertrauen nicht ohne ein gewisses Risiko geht. Und dass die Liebe dieses Risiko wert ist. Und so werden wir frei für echte Beziehungen, für echte Liebe. Oder Partnerschaft und Familie. Das bleibt natürlich nach wie vor immer noch was Wichtiges, auch wenn dem alten Chef gekündigt wurde. Aber es kann uns nicht mehr das Wichtigste im Leben sein, wenn wir mit der Wahrheit selbst in Beziehung stehen. Denn dann wissen wir, Familie und Partnerschaft leiden extrem, wenn wir ihnen den Druck aufladen, dass sie uns Wahrheit und Sinn und Erfüllung im Leben geben sollen. Das können sie nicht leisten, daran müssen sie kaputt gehen. Und wer das weiß, wird ihnen diesen Druck nicht aufladen und so frei für echte Beziehungen. Jetzt könnte man sagen, das ist ja eine tolle Sache, scheint ja wunderbar zu funktionieren alles, wenn man getauft ist. Und ich nehme an, dass eine ganze Menge von uns hier getauft sind, ich auch. Dann müsste das doch eigentlich alles super funktionieren mit unseren Beziehungen. Aber wenn ich mich mal ehrlich anschaue, und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir mal auf unser Leben schauen, dann werden wir feststellen, dass wir immer noch eine ganze große Menge an Dienstanweisungen von unserem alten Chef befolgen und uns daran halten. Und wir nach wie vor erleben, dass unsere Beziehungen gestört werden, dass sie manipuliert werden und dass sie auch kaputt gehen. bei den Römern, den Paulus schreibt, ist es ganz genauso, sonst müsste er ihn ja gar nicht schreiben. Dann müsste er ihn ja nicht schreiben, Leute, haltet euch für der Sünde gestorben, wenn die damit nicht irgendwie ein Problem hätten. Wie kommt das, dass wir trotz gültiger Kündigung und neuem Arbeitsvertrag uns immer noch an die Dienstvorschriften des alten Chefs halten? Ich glaube, das liegt daran, dass dieser alte Chef zwar bankrott ist, dass ihm gekündigt wurde, aber dass er das Insolvenzverfahren hart verschleppt. Dass er noch nicht zugeben will, dass seine Vision gescheitert ist und versucht uns immer wieder durch Lügen und falsche Versprechungen uns dazu zu bringen, morgens in sein Büro zu fahren und für ihn zu arbeiten. Und es gelingt ihm auch immer wieder. Bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das ist extrem bitter. Denn im Büro von unserem alten Chef, da erleben wir Arbeitstage, die echt Mist sind. Die uns richtig runterziehen, die uns kaputt machen. Und deswegen brauchen wir immer wieder die Erinnerung, die Paulus uns im Römerbrief zuruft. Und sagt, Leute, dem alten Chef wurde gekündigt. Ihr müsst nicht mehr für ihn arbeiten. Seine Firma ist pleite und bald wird es auch jeder wissen und es wird für jeden erkennbar sein. So eine Erinnerung kann ab und an helfen, morgens ins richtige Büro zu fahren. Aber es funktioniert tatsächlich viel zu selten. Denn der alte Chef bleibt irgendwie ein Teil von uns. Zeit unseres Lebens. Das Gute ist, selbst wenn wir Tag für Tag in das Büro des alten Chefs fahren und richtig miese Arbeitstage verleben, ändert das nichts daran, dass wir von seiner Gehaltsliste gestrichen wurden und nichts und niemand uns da wieder draufschreiben kann. Denn wir haben einen Arbeitsvertrag bei einem neuen Chef, der nicht einmal durch den Tod gekündigt werden kann. Paulus schreibt das am Ende von Römer 6. Und da schreibt er, was das bedeutet. Da sagt er, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.